Nach Hause. Als Mo am Morgen merkte, dass das Buch fort war, kam Maggie zuerst der Gedanke, Buster hätte es genommen, und ihr wurde schlecht vor Angst bei der Vorstellung, dass er um sie herumgeschlichen war, während sie schliefen. Doch Mo hatte einen anderen Verdacht. »Farid ist auch fort, Maggie«, sagte er. »Glaubst du, er wäre mit Buster gegangen?« »Nein, das glaubte sie nicht. Farid wäre nur mit einem gegangen.« Maggie konnte sich gut vorstellen, wie Staubfinger aus der Dunkelheit aufgetaucht war, genau wie damals, in der Nacht, in der alles begonnen hatte. »Aber Fenoglio«, sagte sie. Darauf seufzte Mo nur. »Ich weiß nicht, ob ich versucht hätte, ihn zurückzuholen, Maggie«, sagte er. »Es ist schon zu viel Unheil aus diesem Buch gekommen, und ich bin kein Schriftsteller, der sich die Worte schreiben kann, die er vorlesen will. Ich bin nur so etwas wie ein Arzt für Bücher. Ich kann ihnen neue Einbände geben, kann sie ein bisschen jünger machen, ihnen die Bücherwürmer austreiben und verhindern, dass sie mit den Jahren ihre Seiten verlieren wie ein Mann seine Haare. Aber ihre Geschichten weiterspinnen, neue, leere Seiten mit den richtigen Worten füllen, das kann ich nicht. Das ist ein anderes, ganz anderes Handwerk. Ein berühmter Schriftsteller hat mal geschrieben, man kann einen Schriftsteller als dreierlei ansehen. Als Geschichtenerzähler, als Lehrer oder als Magier. Aber das Übergewicht hat der Magier, der Zauberer. Ich habe schon immer geglaubt, dass er damit recht hat. Maggie wusste nicht, was sie darauf sagen sollte. Sie wusste nur, dass sie Fenoglios Gesicht vermisste. »Und Tinkerbell?« fragte sie. »Was ist mit ihr? Muss sie nun auch hierbleiben?« Als sie aufgewacht war, hatte die Fee neben ihr im Gras gelegen. Jetzt schwirrte sie mit den anderen Feen herum. Wie ein Schwarm Motten sahen sie aus, wenn man nicht allzu genau hinschaute. Maggie konnte sich beim besten Willen nicht erklären, wie sie Buster entkommen war. Hatte er sie nicht in einen Krug stecken wollen? »Nun, soweit ich mich erinnere, hat Peter Pan irgendwann sowieso vergessen, dass es sie überhaupt gibt«, sagte Mo. »Stimmt's?« »Ja, daran erinnerte Maggie sich auch.« »Trotzdem«, murmelte sie, »armer Fenoglio.« Aber im selben Moment, in dem sie das sagte, schüttelte ihre Mutter energisch den Kopf. Mo suchte in seinen Taschen nach Papier. Alles, was er fand, war die Rechnung einer Tankstelle und ein Filzstift. Theresa nahm ihm beides mit einem Lächeln aus der Hand. Dann schrieb sie, während Maggie neben ihr im Gras hockte, »Er muss dir nicht leid tun. Er ist in keiner schlechten Geschichte gelandet.« »Ist Capricorn noch dort? Bist du ihm je begegnet?« fragte Maggie. Wie oft hatten Mo und sie sich das gefragt. Tintenherz erzählte schließlich immer noch von ihm. Aber vielleicht gab es tatsächlich etwas hinter der gedruckten Geschichte, eine ganze Welt, die sich veränderte, so wie diese es tat, mit jedem Tag. »Ich habe nur von ihm gehört«, schrieb ihre Mutter. »Man redete von ihm, als sei er verreist. Doch es gab andere, ebenso schlimm wie er. Es ist eine Welt voller Schrecken und Schönheit und...« Ihre Buchstaben wurden so klein, dass Maggie sie kaum entziffern konnte. »Ich konnte Staubfingers Heimweh immer gut verstehen.« Der letzte Satz beunruhigte Maggie, doch als ihre Mutter besorgt ansah, lachte die und griff nach ihrer Hand. »Nach euch hatte ich mehr Heimweh, viel mehr«, schrieb sie ihr auf die Handfläche, und Maggie schloss die Finger um die Wörter, als könnte sie sie auf die Art festhalten. Auf der langen Fahrt zu Elinors Haus las sie sie noch oft, und es dauerte viele Tage, bis sie verblassten. Elinor hatte sich nicht damit abfinden können, dass sie sich noch einmal zu Fuß durch die dornigen, schlangenbewohnten Hügel kämpfen sollte. »Bin ich verrückt?« schimpfte sie. »Die Füße tun mir schon weh, wenn ich nur daran denke.« Und so machten sie und Maggie sich noch einmal auf die Suche nach einem Telefon. Es war ein seltsames Gefühl, durch das nun wirklich verlassene Dorf zu gehen, vorbei an Capricorns rauchgeschwärztem Haus und dem halb verkohlten Portal der Kirche. Auf dem Platz davor stand das Wasser. Der blaue Himmel spiegelte sich darin und ließ es fast so aussehen, als habe sich der Platz über Nacht in einen See verwandelt. Die Schläuche, mit denen Capricorns Männer das Haus ihres Herrn gerettet hatten, wanden sich wie riesige Schlangen darin. Das Feuer hatte tatsächlich nur das untere Stockwerk verwüstet. Doch Maggie traute sich trotzdem nicht hinein. Und nachdem sie in mehr als einem Dutzend anderer Häuser vergeblich gesucht hatten, verschwand Eleanor schließlich allein durch die verbrannte Tür. Maggie erklärte ihr, wo sie das Zimmer der Elster finden konnte. Und Eleanor nahm eine Flinte mit für den Fall, dass die Alte zurückgekommen war, um wenigstens einige von ihren Schätzen und denen ihres räuberischen Sohnes zu retten. Aber die Elster war verschwunden. Ebenso wie Buster. Und Eleanor kam mit einem triumphierenden Lächeln auf den Lippen und einem Telefon zurück. Sie ließ ein Taxi kommen. Es war etwas schwierig, dem Fahrer klarzumachen, dass er die Straßensperre, auf die er stoßen würde, nicht beachten sollte. Doch zum Glück glaubte er wenigstens nicht an die Teufelsgeschichten, die man sich über das Dorf erzählte. Mo und Eleanor erwarteten ihn schon an der Straße, damit er die Feen und Kobolde nicht zu Gesicht bekam. Während Maggie mit ihrer Mutter im Dorf blieb, ließen die beiden sich in den nächsten größeren Ort fahren, um ein paar Stunden später mit zwei Leihwagen zurückzukommen. Kleinbussen, genauer gesagt. Denn Eleanor hatte beschlossen, all den fremdartigen Wesen, die es in ihre Welt verschlagen hatte, ein Zuhause anzubieten. Asyl, wie sie es nannte. Schließlich hat unsere Welt weder Geduld noch allzu viel Verständnis für Menschen, die etwas anders sind. Wie soll es da erst solchen gehen, die blau sind und fliegen können?